Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kaffee International. Wir sind Anna und
Eva
und arbeiten beim Internationalen Bund in Mainz.
Wir wollen hier Begegnungen schaffen und neue Perspektiven aufzeigen. Und in dieser Staffel interviewen wir Menschen, die im Bereich Migration und Integration sowie in der politischen Bildung arbeiten. Das machen wir bei Kaffee und Kuchen im virtuellen Raum diesmal.
Hallo, nach einer langen Sommerpause melden wir uns jetzt wieder zurück mit unserem Podcast Kaffee International. Wir haben das Konzept ein bisschen verändert. In dieser Staffel nehmen wir eine andere Perspektive ein und laden Menschen ein, die im Bereich Migration, Integration und politische Bildung arbeiten. Weiterhin gibt es Kaffee und Tee. Allerdings sitzen wir uns nicht gegenüber wie sonst, sondern wir sind mit unseren Bildschirmen verbunden.
Genau, wir freuen uns sehr auf das neue Format. Schreibt uns gerne, wie es euch gefällt und was euch noch fehlt oder was euch wünscht. Und kontaktieren könnt ihr uns wie immer bei Instagram unter IB Mainz Kaffee International oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an anna.fei@ib.de oder eva.hun@ib.de. Die Kontaktinfos schreiben wir auch noch in die Shownotes. Aber jetzt geht's los und unser heutiger Gast arbeitet als Betreuer in einer Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Tom.
Ja, hallo. Hallo Anna, hallo Eva, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Genau, wir starten wie sonst auch in unserem Podcast und fragen erstmal nach deiner Geschichte des Namens. Gibt's zu deinem Namen eine besondere Geschichte oder weißt du die Bedeutung zu deinem Namen?
Okay, das ist eine überraschende Einstiegsfrage. mein Vorname ist ja Tom, auch nicht nur Tom, nicht Thomas, sondern quasi einfach wirklich nur Tom, T-O-M, was Leute immer wieder verwundert. Genau, ich hatte auch mal so eine lustige Situation mit der Polizei bei einer Kontrolle, wo der Polizist mir nicht glauben wollte, dass ich einfach nur Tom heiße.
Wirklich? Er meinte,
ich müsste Thomas heißen. Insofern, das ist vielleicht eine ganz lustige Einstiegsstory, weil ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht viel über die Bedeutung meines Namens. Ich glaube, meine Mama hatte sich da durchgesetzt und die fand den einfach kurz und schön. Und genau, ich bin ja der fünfte Sohn. Vielleicht sind ja auch einfach die Ideen ausgegangen. hat sie sich für was Kurzes entschieden.
Das ist eine schöne Geschichte.
Aber interessant, dass einem da dann nicht geglaubt wird. Steht ja auch im Ausweis so.
Also, ja. Genau, also ist mir jetzt auch nicht oft passiert, aber einmal ist mir das tatsächlich passiert, weil viele immer denken, ich heiße, man müsste Thomas heißen. Genau, aber ich heiße nur Tom, auch keinen Künstlernamen oder so, sondern einfach nur Tom im Ausweis, ja.
Ja, cool. Und du arbeitest ja in einer Wohngruppe im Landkreis. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wer dort wohnt, wie alt die Bewohner sind, wie viele Plätze ihr da habt.
Ja, erstmal voll schön, Eva, dass du es vorgestellt hast mit unbegleitete minderjährige Geflüchtete, weil das ist so ein ganz interessantes, ja, oder so eine interessante Randnotiz. Und ich habe mir das vorher schon überlegt, dass ich das auch interessant finde, das immer so zu erwähnen, weil es hieß ja auch früher mal UMF. Und heißt ja mittlerweile UMA, also Ausländer, unbegleitete minderjährige Ausländer. Ich finde es aber relativ wichtig, dass man von Geflüchteten spricht, weil das ja eben auch den Status oder die Bedürftigkeit der jungen Menschen repräsentiert und eben nicht nur, sie sind eben nicht nur Ausländer, sondern sie bringen ja auch eine Geschichte mit und da hängt ja auch irgendwie ein politisches Konstrukt mit dran. Deswegen unterstelle ich, oder manchmal hat man so das Gefühl, das war vielleicht auch so ein kleiner Kniff der Politik, sie dann plötzlich unbegleitete minderjährige Ausländer zu nennen. Ich finde es aber ganz wichtig zu sagen, dass es eben Geflüchtete sind, was auch das schönere Wort ist als Flüchtlinge, genau, Geflüchtete sind. Aber zurück zur Wohngruppe, genau, ich arbeite in einer Wohngruppe in Oppenheim seit jetzt fast 4 Jahren. Und ja, wir sind eine reine Jungenwohngruppe. Aktuell ist der Jüngste 14, der Älteste müsste jetzt 20 sein, glaube ich. Wir haben insgesamt 10 Plätze, also Platz für 10 Jugendliche. Hatten auch die ersten 2-3 Jahre, waren wir fast immer belegt. Anfangs hatten wir sogar mal 12 Plätze, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt so seit einem Jahr, anderthalb, ist es ein bisschen schwieriger, weil einfach weniger junge Menschen nachkommen. Insofern sind wir jetzt auch gerade nur noch 6 Jugendliche. Aber es geht gerade wieder los. Also wir bekommen doch gerade wieder Neuzuweisungen, vor allem auch von anderen Jugendämtern. Das ist ja auch immer so eine politische Sache mit der Umverteilung. Und eine Zeit lang konnten wir dann keine Jugendlichen mehr vom Jugendamt Mainz-Bingen bekommen, weil da die Quote erfüllt war. Wir sind jetzt aber an andere Jugendämter herangetreten und bekommen da jetzt teilweise Zuweisungen. Genau, und die Jungs, wenn ich jetzt nicht hoffentlich eine Frage vorwegnehme, kommen in der Regel, also in den letzten Jahren, aus den Ländern Eritrea, Somalia und Afghanistan. Ganz am Anfang gab es ein paar Jungs aus Syrien, aber mittlerweile eigentlich nur noch Eritrea, Somalia und Afghanistan. Und bei uns, ich weiß nicht, ob das in Deutschland weiter oder ob das den Durchschnitt wiedergibt, vor allem Afghanen tatsächlich. Also wir sind jetzt, wie gesagt, 6 Jungs in der Wohngruppe, davon sind 5 aus Afghanistan. Also eine starke afghanische Community.
Und gibt es einen Grund, weshalb das Konzept nur Jungen vorsieht?
Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Ich glaube, ein Grund ist sicherlich, dass es unter den unbegleiteten Minderjährigen überwiegend Jungs dabei sind, also überwiegend Jungs sind. Ich weiß aber auch, dass es gemischte Gruppen gibt. Warum sich jetzt ursprünglich dafür entschieden wurde, erstmal nur Jungs ins Konzept aufzunehmen, weiß ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es, blöd gesagt, ein bisschen einfacher ist, auch was die Auflagen angeht, also vor allem was die Auflagen angeht. Und damals gab es einfach genug Jungs, deswegen man sich für Jungs entschieden hat. Es gab auch mal die Idee, das zu ändern in Oppenheim, also Mädchen mit aufzunehmen. Aber da sind, wie gesagt, die Auflagen dann höher. Du brauchst ein paar andere Sicherheitsauflagen. Wo sind die Mädchen dann untergebracht im Haus, dass die geschützt sind und solche Dinge. Und das ist dann irgendwie im Sand verlaufen. Das ist dann nie so weit gekommen. Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich und es gibt auch Wohngruppen, die gemischt sind. Und ich hätte es eigentlich auch spannend gefunden, wenn wir das hinbekommen hätten, weil ja, ich glaube, dass für die Dynamik in so einer Gruppe immer irgendwie spannend und ja auch irgendwo realitätsnah ist. Ja.
Aber ich daher, kann mir auch vorstellen, dass also prinzipiell mehr Jungen fliehen und weil der Weg einfach so gefährlich ist und man die Mädchen dann nochmal extra schützen möchte.
Genau, also ganz oft ist, glaube ich, auch so, dass häufig ist es der älteste Junge ja meistens dann aus der Familie, also es kostet ja auch Geld und so eine Flucht und oft kann das jetzt auch nicht die ganze Familie dann irgendwie auf sich nehmen, sodass dann manchmal auch irgendwie entweder erstmal der älteste Sohn vorgeschickt wird sozusagen. Oder man halt eben auch sagt, okay, zumindest einer soll es versuchen, nach Deutschland zu kommen und sich vielleicht hier was aufzubauen, eine Perspektive. Und dann wird sich halt häufig für den ältesten Sohn entschieden oder dann eher halt für den Sohn als für die Tochter. Weil so eine Flucht natürlich auch sehr, sehr gefährlich ist, alleine auch schon für Jungs und Mädchen dann vielleicht da auch doch manchmal noch ein bisschen vulnerabler sind. So dass sich dann einfach häufig für die Jungs entschieden wird.
Ja, spannend.
Ja, voll. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen normalen Arbeitstag in Anführungszeichen gibt, aber könntest du mal beschreiben, wieso der Tag abläuft in der Wohngruppe?
Wir haben bei uns ein Zweischichtsystem, das heißt, es gibt Tag- und Nachtschicht. Ich erzähle mal vom Tag vielleicht. Die sind bei uns auch relativ lang. In unserem System sind es 10-Stunden-Dienste. Das heißt, so ein Tag ist dann schon auch voll gefüllt. Häufig beginnt er so, dass man sich vorher doch eine Idee hatte, was man machen könnte an dem Tag. Ne, irgendwie seine To-Dos, die man entweder schon länger mitschleppt oder irgendwas ist vielleicht ganz aktuell einfach gerade auf der Tagesordnung, was man bearbeiten möchte. Sei es etwas Organisatorisches oder ein Gespräch mit einem Jugendlichen, was man führen möchte. Und dann ist es aber häufig so, dass das so nicht ganz funktioniert, weil man sehr, sehr flexibel sein muss. Weil, wie man sich vorstellen kann, wenn man man ist ja in einem Zuhause, ne? Ich gehe ja nicht in ein Büro, sondern ich gehe in einen Ort, wo 10 junge Menschen leben. Und die haben natürlich ihren Alltag, die gehen in die Schule oder zur Ausbildung oder besuchen Sprachkurse. Meistens ist es aber dann doch so, dann ist irgendeiner doch zu Hause, weil jemand krank ist oder bei einem fällt die Schule aus oder es gibt andere Gründe, warum man sehr flexibel sein muss. Und das heißt, oft wird der Plan über den Haufen geschmissen und man muss sehr, sehr schnell reagieren. Mhm. Genau, was ich auch nach 4 Jahren doch auch, muss ich sagen, was mich ein bisschen ermüdet, weil es oft ja dann so ist, dass man vielleicht eine schöne Idee hatte, aber halt sehr stark darauf eingegrenzt ist oder begrenzt ist, dass man dann auf diese Situation plötzlich reagieren muss. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel, ich komme in die Wohngruppe, habe mir überlegt, ein Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt, was in 2 Wochen stattfindet, vorzubereiten oder ich möchte was recherchieren zur rechtlichen Situation von einem Jugendlichen und dann kommt ein Jugendlicher ins Büro und hat irgendein Problem, was ja sein gutes Recht ist und er hat ein Bedürfnis Und dann reagiert man halt und dann muss erstmal alles andere über den Haufen geschmissen werden. So, dass es schwer ist, diesen einen Tag tatsächlich so wiederzuspiegeln. Aber in der Regel ist es so, dass man morgens ein bisschen vor allem im Büro unterwegs ist, Organisatorisches klärt. Umso länger der Tag andauert, kommen die Jugendlichen nach und nach von der Schule, von der Ausbildung zurück. Dann versucht man sich natürlich die Zeit zu nehmen, mit den Jugendlichen vielleicht was gemeinsam zu Mittag zu kochen oder sich während ein jugendlicher Koch daneben zu stellen und einfach ein bisschen ins Gespräch zu kommen und nebenbei zu versuchen, ein bisschen mitzubekommen, wie ist der Tag gelaufen. Das kann man ja auch immer so konstruiert, klappt das oft nicht gut, ne? Deswegen ist so ein Mittagessen immer eine schöne Möglichkeit, so nebenbei ins Gespräch zu kommen und Informationen zu bekommen. Genau, und umso länger der Tag dauert, sollte der Schwerpunkt aus dem Büro mehr ins Wohnzimmer, in die Küche verlagert werden, sodass du dann einfach den Kontakt zu den Jugendlichen hast und da, den Kontakt zu den Jugendlichen hast und auf Bedürfnisse eingehen kannst. Dann gibt es eben noch die Nachtschicht, ne? Genau. Alle in so einer Wohngruppe ist natürlich der Auftrag auch so, dass die Jugendlichen nachts nicht alleine sein dürfen. Das ist einfach, gibt es eine gesetzliche Grundlage für, die müssen betreut sein. Und das ist dann oft sehr gegensätzlich, weil da ist es eben nicht so, dass man sehr, sehr viel reagieren muss, sondern da hat man eben oft auch die Zeit, weil dann alles so ein bisschen zur Ruhe kommt. Dann kann man auch mal abends ein Brettspiel spielen oder eine Runde Playstation spielen zusammen mit einem Jugendlichen. Und da fühlt sich dann immer sehr stark danach an, dass man in einem Zuhause ist. Und das ist auch etwas, was ich sehr schön finde und sehr genießen kann dann auch.
Genau. Ja, begleitet die Jugendlichen dann wahrscheinlich auch zu Arztterminen oder keine Ahnung, was so ansteht. Ich weiß nicht, ob die auch Hobbys haben irgendwie. Da seid ihr wahrscheinlich dann auch mit dabei, oder?
Genau, also alle, man kann sich vorstellen, wir sind ein bisschen so wie berufliche Eltern. Das heißt, alles, was bei so einem jungen Menschen anfällt, da ist man natürlich dabei und begleitet, ne? Also bei den Minderjährigen gibt's ja einen Vormund oder eine Vormündin noch vom Jugendamt, aber die sind dann meistens auch eher für ganz wichtige Termine da oder für so rechtliche Geschichten. Und im Alltag begleiten wir, ne, zum Arzt oder vielleicht zum Probetraining vom Fußballverein, zu einem Elternsprechtag an der Schule, Elternabend, solche Geschichten. Genau.
Sehr umfangreich. Also wichtige Arbeit, die du da leistest. Und wenn du mal jetzt so an einen deiner schönsten Tage in der Wohngruppe denkst, wie sah dieser aus und was hat den so besonders gemacht?
Also der eine Tag ist jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Was ich sagen kann, ja genau, ich glaube, da fällt es mir jetzt exemplarisch schwierig, aber ich glaube, ich kann es ganz gut darstellen, was es vielleicht für mich schön macht. Und zwar, ich mag sehr gerne, wenn es intensiv wird. Das kann auch mal eine nicht so schöne Situation gewesen sein, die man mit einem Jugendlichen dann durchlebt hat oder durchstanden hat, wo man auch einfach merkt, dass eine Beziehung zwischen einem und dem Jugendlichen vorhanden ist und auch vor allem Vertrauen vorhanden ist. Das ist was, wo man sehr viel draus ziehen kann, wenn man auch das Gefühl hat, man hat, ne, also auch ganz, ja, ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ego-Boost. Man tut es nicht nur dafür, aber natürlich ist das auch ein Teil der Wahrheit, glaube ich, dass sich das gut anfühlt, gebraucht zu werden, ne? Und andererseits ist man natürlich aber auch einfach ganz wichtig für einen Jugendlichen in solchen Situationen. Man ist eine ganz wichtige Bezugsperson. Und immer wenn es da intensiv wird, und das muss gar nicht nur positiv sein, sondern es kann auch negativ sein, finde ich das unheimlich spannend, weil das einfach so unkonventionell ist und so weit weg ist von ganz vielen anderen beruflichen Tätigkeiten, die andere Menschen so ausüben, glaube ich. Ist das, das ist immer etwas sehr, sehr, sehr Besonderes und sehr Schönes, was ich zu schätzen weiß, oder eben auch schöne Ausflüge, wenn man mal ins Schwimmbad fährt oder ins Fußballstadion geht und man mal so aus diesem Alltag auch ausbricht. Genau, das ist immer ein Highlight, immer was Schönes.
Du baust ja dann eine Beziehung auf mit den Jugendlichen und fällt es dir dann schwer, nach Feierabend abzuschalten? Oder hast du dann in den letzten Jahren eine Technik entwickelt, wie du dich da auch distanzieren kannst? Weil es sind ja sicherlich schwere Schicksale teilweise oder ja, wenn man halt eine Beziehung zu einem Menschen aufbaut, dann nimmt man ja immer irgendwie das auch mit.
Genau, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil so schön ich, oder so wie ich das gerade beschrieben habe, dass man aus diesem Intensiven ganz viel rausziehen kann, ist es natürlich auch so, dass man irgendwie aufpassen muss, wie auch immer man das schafft, sich selbst zu schützen, ne? Professionell zu sein in dem Sinne, weil man gibt halt ganz, ganz viel von sich ja auch da rein. Also das überschneidet sich ja immer. Ich bin ja nicht nur in meiner Rolle, sondern meine Rolle als Pädagoge, da ist ja auch ganz viel meine Privatperson mit drin. Und da fällt es schon definitiv schwer. Ich hatte intensive Phasen mit Bezugsjugendlichen, wo es mir definitiv schwer gefallen ist, wo ich auch gemerkt habe, dass ich irgendwie nachts wach werde und ein Thema hochkommt und ich mich frage, ach Mensch, das gibt's doch nicht. Wie können wir das irgendwie gemeinsam hinbekommen, dass das klappt? ich habe jetzt keine spezielle Technik entwickelt, aber hab's über die Zeit kriege ich es dann doch besser hin, habe ich das Gefühl, das auch in Oppenheim zu lassen. Ich glaube, manchmal hilft auch vielleicht diese räumliche Trennung. Ich habe das so als Ritual auch immer genossen. Also ich wohne in Mainz und arbeite in Oppenheim und fahre mit dem Zug, dass so diese Wegstrecke auch so, man das die Wegstrecke nutzen konnte, um es so exemplarisch auch dazulassen. Das klappt halt besser, mal besser, mal schlechter. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht stumpft man auch ein bisschen ab mit der Zeit, wenn es der vierte, fünfte, sechste Bezugsjugendliche ist. Also das wäre jetzt eher nicht die optimale Sache, aber es gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man es dann einem vielleicht auch leichter fällt, irgendwann das auf der Arbeit zu lassen. Aber grundsätzlich wahrscheinlich die große Krux in diesem Job, dass man sowohl motiviert ist und bleibt und mit Engagement dabei ist und jeden Jugendlichen, auch neue Jugendliche, wieder genauso viel Aufmerksamkeit schenkt, wie man es vielleicht beim ersten Jugendlichen getan hat und trotzdem irgendwie es hinbekommt, sich selbst zu schützen, weil nur wenn man sich selbst schützt, kann man, glaube ich, auch gut arbeiten und dem Jugend auch wieder da sein für den Jugendlichen, wenn die Kraft gebraucht wird, weil wenn man dann irgendwann leer und ausgebrannt ist, hat natürlich auch keiner was von. Aber die eine Technik habe ich nicht entwickelt, nein. Ich merke nur, dass es mir oft mit der Zeit leichter fällt, wieso auch immer. Mir fällt es ein bisschen leichter mittlerweile, das dort zu lassen. Ja.
Das ist gut. Das klingt gesund.
Ja. Genau, du hast jetzt von der Beziehung zwischen dir und den Jungs erzählt. Ich habe mich gefragt, wie das ist, für die Jugendlichen in so einer zusammengewürfelten Gemeinschaft zu leben. Die suchen sich ja nicht aus, mit wem sie zusammenleben. Ich stelle mir das jetzt so vor. Ich habe auch schon in WGs gelebt, habe mir da aber eigentlich immer so mehr oder weniger die Mitbewohner ausgesucht. Wie ist das für die Jugendlichen? Wie ist das Verhältnis zwischen denen so?
Also es ist auf jeden Fall ein zusätzlicher Stressor, ne, irgendwie für die Jugendlichen. Wie du sagst, man kommt da irgendwo rein und dann kann man sich das auch nicht aussuchen. Und manchmal in anderen Wohngruppen ist es auch so, dass dann muss man sich sogar mit einer wildfremden Person vielleicht das Zimmer teilen. Ganz häufig ist es so, dass man sich mindestens irgendwie die Badezimmer teilt mit ein paar anderen Jungs. Wir sind da relativ privilegiert in Oppenheim. Wir haben ein riesiges oder ein ziemlich großes Haus. Das war zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal so eine Art Hotel oder Apartmenthaus, sodass fast alle Jugendlichen ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad haben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, weil die Jungs dadurch einen Rückzugsort haben. Und das erleichtert es oder es deeskaliert viele Momente, wenn die Jugendlichen einfach die Möglichkeit haben, sich rauszuziehen. Und genau, das, ich glaube, da gibt es immer Gruppendynamiken und Zusammensetzungen, die natürlich dazu führen, dass es mal harmonischer ist, mal weniger harmonisch oder konfliktbelasteter. Bei uns klappt das sehr, sehr gut. Wir haben, wie gesagt, viele Jahre auch eine sehr starke afghanische Community sozusagen gehabt oder haben es auch noch. Und das heißt natürlich nicht, dass es ausgeschlossen ist, wenn mehr Länder oder mehr Nationalitäten zusammengewürfelt sind, dass es da nicht auch harmonisch sein kann. Aber ich glaube, es hilft natürlich schon, wenn es da irgendwie Überschneidungen gibt, kulturell und sprachlich, sodass es da sehr gut läuft. Aber es ist natürlich ein... Also ich muss immer sagen, ich habe einen riesigen Respekt vor den Jugendlichen angefangen, mit ihrer hier irgendwie was aufzubauen. Ich habe oft so in der Arbeit den Moment gehabt, wo ich so dachte, boah, ihr habt da irgendwie was durchlebt. Das kann ich nicht annähernd nachvollziehen in meiner privilegierten Position. Und genau, da gehört eben auch dazu, nachdem ich das alles hinter mir gelassen habe, dann irgendwo in eine Wohnung reinzukommen, in eine Wohngruppe, wo ich überhaupt nicht weiß, mit wem ich zusammenkomme. Und dann gibt es da auch noch Regeln und dann soll ich auch noch um 10 Uhr zu Hause sein. Genau, also das ist ein zusätzlicher Stressor. Und bei uns machen die Jungs das wirklich gerade oder über all die Jahre, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Aber es gibt auch ganz gute Rahmenbedingungen bei uns im Haus, die dazu führen, dass das Zusammenleben auch ein bisschen erleichtert wird, glaube ich, als, wie gesagt, in anderen Wohngruppen, die ich kenne, wo es viele Doppelzimmer gibt und man mag sich das mal selbst vorstellen, ne? Also wenn man vielleicht alleine die Fluchtgeschichte wegnimmt, aber jetzt wird es einfach heißen, du in deinem Alltag schläfst ab morgen mit einer wildfremden Person in einem Zimmer. Also da würde ich total die Krise kriegen, ja. Und da denke ich mir manchmal, wow, dass die Jungs da nicht mehr auf die Barrikaden gehen und sich beschweren. Respekt.
Ja, die sind ja auch, die fördert ja auch die Selbstbestimmung, soweit ich das weiß. Zum Beispiel auch durch eigenständiges Kochen und Einkaufen. Das ist ja in vielen Wohngruppen so, dass eine Haushaltshilfe für die Verpflegung sorgt. Und bei euch ist es ja so, dass die Jugendlichen schon selbst für sich kochen. Und gerade bei Geflüchteten ist das ja Thema Essen ganz wichtig. Gerade zur Selbstbestimmung, dass man wenigstens selbst bestimmt, was man auf dem Teller hat.
Genau, Selbstbestimmung ist natürlich ein großes Thema und wie du sagst, bei uns ist das so, dass wir die Jungs ziemlich oder eigentlich sofort, wir haben jetzt gerade einen neuen Jugendlichen, deswegen relativiere ich das so ein bisschen, der ist 14 und da merken wir, dass wir da ein bisschen an unsere Grenzen stoßen ohne Hauswirtschaftskraft und da unterstützen wir jetzt gerade am Anfang ein bisschen, gucken auch, dass er gerade jetzt in der Anfangszeit, wenn er von der Schule kommt, vielleicht sogar schon mal was gekocht ist, dass er nicht auch noch anfangen muss zu kochen. Aber grundsätzlich ist das auch ein ganz bewusstes Ziel bei uns, die Jungs möglichst schnell auch zu verselbstständigen und auch ja zu fördern, dass sie da auf die Beine kommen relativ schnell, weil die Zeit ist halt oft auch knapp, ne? Also wenn man mit 16, 17 in so eine Wohngruppe kommt und dann hat man vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre in der Jugendhilfe, dann muss man eben auch realistisch sein und sagen, es wäre schön, jetzt 10 Jahre in Ruhe gemeinsam zu arbeiten, aber oft ist es halt viel begrenzter, die Zeit. Und da ist es eben ganz wichtig, die Jungs möglichst permanent darin zu unterstützen, sich zu verselbstständigen, aber auch eben selbstbestimmt sich verwirklichen zu können, weil ich glaube, das ist auch eine riesige Kontroverse, ne? Dieses, ich war jetzt vielleicht 1, 2 Jahre auf der Flucht und war da gewissermaßen auch selbstbestimmt. Also natürlich nicht nur, ne? Um Gottes Willen, der Weg ist ja, also ist ja keine lustige Rucksackreise so. Aber trotzdem ist man natürlich komplett auf sich alleine gestellt. Es sagt einem niemand, wann man zu Hause sein soll oder wann man ins Bett gehen soll. Und dann komme ich mit diesem riesigen Maß an Autonomie, was ich da irgendwo auch aufgebaut habe, plötzlich in so eine Jugendhilfestruktur rein und soll dann um 10 Uhr zu Hause sein irgendwie. Mhm. Genau, das ist häufig doch ein Konflikt.
Das kann ich mir vorstellen.
Gerade bei Jugendlichen.
Eben. Ja, genau, gerade bei Jugendlichen, die ja auch danach streben, genau, gerne mal sich selbst auszuprobieren. Und das ist ja auch wichtig und gut so.
Also mit welchen Themen kommen die Jugendlichen immer mal wieder zu dir? Und hast du das Gefühl, dass sich das während der Pandemie irgendwie verändert hat?
Also wichtige Themen sind ganz oft Zukunft natürlich, aber auch Herkunft und Familie. Würde ich jetzt spontan sagen, das sind so die zwei Themen, die ganz oft aufploppen. Also einmal, ne, einfach so eine Trauer oder Emotionen, weil man seine Familie vermisst, weil man vielleicht manchmal noch Kontakt hat zur Familie. Manche haben aber auch gar keinen Kontakt oder auch gar keine Familie mehr. Das ist natürlich was, was man irgendwie begleiten muss, vorsichtig und da auch emotional stabilisieren muss im besten Fall oder darf. Ein riesiges Thema ist aber natürlich auch immer die Zukunft. Ganz viele Jungs machen sich wirklich sehr, sehr viel Druck, habe ich das Gefühl, weil sie dann, wenn sie hier angekommen sind, auch so das Gefühl haben, dass das sich jetzt auch gelohnt haben muss sozusagen und dass man ja auch sich irgendwie was aufbauen will hier. Und dann manche Jungs da, ja, man muss sich vorstellen, ich komme in eine Schulklasse und bin vielleicht ein halbes Jahr, ja, anderthalb, 2 Jahre in Deutschland an der Schule und habe dann das riesige Ziel, den Hauptschulabschluss zu machen, weil ich immer höre, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung ist wichtig, zum Beispiel, weil es ja auch aufenthaltsrechtliche Gründe haben kann. Also gerade ich habe ja gesagt, dass viele Jungs bei uns aus Afghanistan kommen. Die kriegen ganz oft im Landkreis Mainz-Bingen einfach nur 3 Monate die Aufenthaltsgestattung verlängert. Das muss man sich auch mal vorstellen, was das bedeutet, wenn ich immer 3 Monate Sicherheit bekomme, in einem Land sein zu dürfen. Natürlich heißt es dann immer, dass es obligatorisch, dass es verlängert wird, aber erstmal hast du ein Papier, auf dem draufsteht, in 3 Monaten darfst du wieder zur Ausländerbehörde und wenn du Glück hast, wird es verlängert, so nach dem Motto.
Ja.
Genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ob sich in der Corona-Zeit verändert hat, die Themen. Ja, also sicherlich irgendwo. Das war für uns alle eine ziemlich krasse Phase auch in der Wohngruppe. Also die Jungs waren noch mehr sich alleine überlassen, glaube ich, ganz oft. Also auch Homeschooling und so Geschichten. Und es gab wenig Gruppenaktivitäten zum Ausgleich, weil wir auch verunsichert waren. Es hieß immer, Gott, wie sehr holt man jetzt immer die ganze Gruppe zusammen, ne? Heute fühlt sich das manchmal ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Aber wenn man sich wirklich ein Jahr zurückversetzt, niemand war geimpft. Es hieß immer nur Kontaktbeschränkung, Kontaktbeschränkung. Man hat privat quasi niemanden gesehen. Und dann gehe ich in so ein Haus und dann sind da 10 Jugendliche. Ja. Und da ist munter Party irgendwie. Und trotzdem musste man ja irgendwie schauen, dass man die Jungs jetzt nicht alle nur, dass sie in ihren Zimmern bleiben und man möglichst keinen Kontakt hat. Also das war für mich natürlich eine riesen Herausforderung, aber für die Jungs mindestens genauso. Ne? Da wurden sie vielleicht auch häufiger mit ihren Themen alleine gelassen. Wir haben dann versucht, das immer mal anzuregen, dass die Jugendlichen sich äußern können irgendwie oder auch Bedürfnisse äußern oder haben versucht, Handlungsstrategien an den Weg mit in die Hand zu geben, versucht zu ermutigen, Sport zu machen, rauszugehen, spazieren zu gehen, solche Sachen oder auch mal Gruppenaktivitäten im Freien. Genau, also verändert, natürlich hat das sich viel, haben sich die Themen da total verändert, aber natürlich auch sehr unterschiedlich.
Du hast jetzt schon Herausforderungen angesprochen. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung von den Jugendlichen?
Also für die Jugendlichen selbst.
Genau.
Die größte Herausforderung. Ja, wahrscheinlich irgendwie das, diesen unglaublichen, es ist ja eine riesige große Herausforderung mit ganz, ganz vielen Facetten und das irgendwie zu handeln, ohne durchzudrehen und fokussiert zu bleiben. Ja, also die allermeisten Jungs schlafen nachts schlecht, müssen dann trotzdem um 5:30 aufstehen, um in die Schule zu fahren. Also ich glaube, es ist einfach gerade im ersten Jahr einfach ein riesiger Haufen an Herausforderungen unterschiedlicher Art. Mhm. Also alleine in eine Schule zu gehen und eigentlich die Sprache nicht zu sprechen, ne? Das muss man sich ja echt mal vorstellen. Der eine oder andere von uns hat vielleicht Reiseerfahrungen und hat mal im Ansatz gemerkt, was das bedeutet, irgendwo zu sein. Und selbst wenn es nur heißt, dass man vielleicht nicht perfekt fließendes Englisch spricht, irgendwo, ja. Und dann plötzlich in einer Wohngruppe zu sein, in einer Schule zu sein und die Sprache nicht zu sprechen, die Regeln nicht zu kennen, vielleicht kulturelle Gegebenheiten so nicht zu kennen und zu verstehen. Also ich glaube, es gibt wenig Situationen, die so stressbeladen sind, wie das, was die Jungs da in ihrem Alltag durchmachen müssen. Und deswegen, wie gesagt, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ich habe da immer allerhöchsten Respekt und muss manchmal auch aufpassen, dass ich in der alltäglichen Arbeit nicht zu viel Verständnis, glaube ich, manchmal habe und den Jungs zu viel Freiraum gebe, weil ich wirklich manchmal so das Gefühl habe, hey, wer bin ich eigentlich, dass ich euch hier irgendwie gerade erzähle, was ihr tun sollt, weil ihr habt etwas durchstanden in eurem Leben. Ich bin hier geboren, bin zur Schule gegangen, habe beiläufig mein Abi gemacht, dann habe ich halt studiert, jetzt gehe ich arbeiten, mal ganz einfach gesagt. Natürlich gab es in meiner Jugend auch Krisen und in meinem Heranwachsen, aber ja, es ist eine, wie soll ich es auf den Punkt bringen, es ist eine einzige, unglaublich riesige Herausforderung, glaube ich, der Alltag der Jungs, die ganz facettenreich ist, die Herausforderung, ja.
Das hast du jetzt irgendwie ganz schön beschrieben und führt mich zur nächsten Frage, nämlich du von den jungen Menschen in deiner Arbeit gelernt hast, also mit und von.
Ja, was habe ich gelernt? Ganz kitschig, glaube ich, manchmal die kleinen Dinge wert zu schätzen, sich an kleinen Dingen zu erfreuen, an kleinen Fortschritten, gar nicht immer nur so groß zu denken, sondern manchmal auch wirklich sich über kleine Dinge noch freuen zu können. Ja, irgendwie auch, ich glaube, ich persönlich auch für mich immer wieder auch Andersartigkeit auszuhalten und zu akzeptieren. Also man muss auch irgendwie auch tolerant sein im Alltag. Ich glaube, das lernt man auch oder das baut man auch aus. Immer wieder auch nachzuvollziehen, warum reagiert jetzt ein Jugendlicher vielleicht so und dass das auch berechtigt ist, dass er so reagiert, weil er einfach aus einem völlig anderen Background hat und das in seiner Realität ja auch völlig in Ordnung ist, so wie ich meinen Blick auf die Dinge habe, hat der Jugendliche halt genauso von seinem Background geprägten Blick auf die Dinge, das auch aushalten zu können und gleichzeitig auf Augenhöhe zu agieren immer wieder. Also wenn man mit den Jungs zu tun hat, es entsteht ja vielleicht so ein natürliches Machtgefälle erstmal, könnte man, glaube ich, sagen. Also ne, ich als Betreuer verstehe, wie funktioniert die Umwelt. Ich spreche die Sprache. Es ist manchmal ganz, ganz schwer, mit den Jugendlichen sich zu verständigen, sie zu verstehen. Da immer wieder sich selbst zu sagen, Achtung, Stopp, du musst den jetzt ernst nehmen und ihm auch das Gefühl geben, dass du ihn ernst nimmst und ihn nicht so wegtun manchmal auch im Stress im Alltag so, ja, weil von jedem einzelnen Jugendlichen ist das für den ja gerade einfach seine Lebensrealität und sein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das habe ich für mich da auch wirklich immer wieder gelernt und das ist ja auch was man ja auch schön in den Alltag übertragen kann, immer wieder zu merken, okay, meine Realität, deine Realität, glaube ich auch in der aktuellen gesellschaftlichen Situation vielleicht eine der ganz großen Herausforderungen wie der Andersartigkeit oder andere Meinungen auszuhalten. Genau, das habe ich, glaube ich, ich persönlich auch im Umgang mit den Jungs gelernt. Und ich liebe es, in die Wohngruppe zu gehen und ein bisschen zu verreisen. Das habe ich auch in Corona geliebt. Ja, einfach in dieses Haus zu gehen und gewissermaßen verlässt du so ein bisschen die Bundesrepublik Deutschland und dann läuft laute somalische Musik in der Küche und es riecht irgendwie anders und man hat so das Gefühl, ach cool, das ist so ein bisschen, als wäre ich jetzt gerade gar nicht in Deutschland. Genau. Um das nochmal gesagt zu haben, was gar nichts mit der Frage zu tun hat, glaube ich.
Doch, kommt man auch selbst mal noch ein bisschen Einblick in andere Kulturen, das ist ja auch schön.
Voll, genau, hundertprozentig, ja.
Und was möchtest du den Jugendlichen für ihre weitere Zukunft mitgeben? Was wünschst du den Jugendlichen?
Wow, ihr habt echt viele große Fragen.
Nur die großen Fragen werden hier gestellt.
Nur die großen Fragen. Was möchte ich ihnen mitgeben? Ja, ganz spontan muss ich an so ein paar Jungs denken, wo ich, glaube ich, ihnen wünschen würde, ein bisschen mehr Gelassenheit zu entwickeln. Das ist natürlich super herausfordernd, ne? Aber eben mal ab und an mal durchzuatmen und ja, einfach ein bisschen sich nicht selbst so einen Druck immer machen zu müssen. Aber das ist natürlich aus Sicht der Jungs ja total verständlich. Ich versuche zum Beispiel immer mal zu erklären, ne? Du kannst auch auf dem zweiten, dritten Bildungsweg noch irgendwie die Kurve kriegen. Vielleicht guckst du jetzt mal, dass es dir auch gut geht. Und natürlich sollst du gucken, dass du die Schule schaffst. Aber wenn du das jetzt nicht schaffst, dann kannst du es auch vielleicht noch in ein paar Jahren nachholen. Schau einfach, dass es dir auch gut geht, dass es deiner Psyche gut geht. Das ist halt natürlich ein unglaublicher Spagat. Und da habe ich natürlich auch gut reden, wenn ich den Jungs sage, macht euch nicht so Druck manchmal, weil es gibt ja auch einfach Druck, der da ist, auch einfach strukturell oder vom System. Aber ja, ich denke, da so ein bisschen doch trotzdem die Gelassenheit zu bewahren und an sich selbst zu glauben. Und wenn man hier, glaube ich, wenn man Gas gibt, kann man hier irgendwie oder können viele, glaube ich, das soll jetzt nicht neoliberal klingen, aber wenn man hier Gas gibt, kann man schon seine Nische schaffen, wo man sich dann hier auch was aufbauen kann und trotzdem den Spagat hinzubekommen, das mit einer gewissen Gelassenheit anzugehen. Weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist für jemanden, der nicht in dieser Arbeit tätig ist, aber das fällt mir so spontan ein, ja.
Ach, das sind doch schöne Wünsche. Ja, Tom, danke für dieses spannende Gespräch und diesen Einblick in deine Arbeit. Und es hat uns sehr gefreut, dass du heute hier warst und mit uns deine persönlichen Erfahrungen geteilt hast. Und wir wünschen dir alles, alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Es war für mich auch spannend. Mein erster Podcast tatsächlich. das heißt tatsächlich. Meistens machen wir auch nicht so viele Podcasts als Privatperson. War sehr spannend. Und ich merke auch, habe jetzt auch so im Reden gemerkt, im Sprechen gemerkt, dass es auch schön ist, den Jungs auch immer mal wieder so eine Bühne zu geben. Und das ist schon gut, wenn Menschen in der Gesellschaft auch mal einen Einblick bekommen, mit wem man es da eigentlich so zu tun hat und was die Jungs für Herausforderungen haben. Und hilft vielleicht auch dann wieder im nächsten Moment, vielleicht im Alltag, mal zu verstehen, warum manche Menschen sich so verhalten, wie sie es tun und dann auch ein bisschen Toleranz zu entwickeln und auch Andersartigkeit auszuhalten.
Das ist genau das Ziel von unserem Podcast. Danke, dass du das nochmal zusammengefasst
hast. Sehr gerne.
Ich fand es auch echt total spannend, weil ich persönlich wusste jetzt nicht so viel über die Arbeit in der Wohngruppe und fand es jetzt richtig interessant. Und vielen Dank dir.
Ja. Ja, sehr gerne.
Viel Erfolg auch weiterhin für deine Arbeit, den Jugendlichen.
Vielen Dank euch. Noch viele spannende Podcast-Folgen wünsche ich euch noch.
Danke. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Kaffee International, Begegnung in Mainzbingen. Der Podcast wird im Rahmen des Projekts QBG gefördert durch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat.